guten Abend und herzlich willkommen bei Links, Rechts, Mitte. Mehr als 500 Menschen sterben vor den Augen der griechischen Küstenwache. Müssen wir daraus die Konsequenzen ziehen und Schutzsuchende aktiv zu uns holen, um dem Sterben auf dem Mittelmeer ein Ende zu bereiten? Oder zeigt der vereitelte Anschlag auf die Pride, dass wir zuerst einmal die richtig integrieren müssen, die schon bei uns sind, bevor wir weitere aufnehmen? Auch FPÖ-Chef Herbert Kickl lässt ja kein gutes Haar an der Pride. Zeigt die Kritik der FPÖ bloß Intoleranz oder gefährden manche Regenbogenaktivisten tatsächlich das Wohl unserer Kinder? Der Journalist und Moderator Ralf Schuler ist bei aller Tragik überzeugt, das Sterben im Mittelmeer endet erst, wenn wir alle Ankommenden konsequent zurück nach Afrika bringen. Die Publizistin Veronika Born-Mehner hingegen schreibt der EU die Verantwortung für die Katastrophe vor der griechischen Küste zu. Die Menschen verdienen es, in ihren Heimatländern um Asyl in Europa ansuchen zu können, sagt sie. Sie hält es für keine gute Idee. Die Autorin Gudula Walterskirchen warnt davor, die Grenzen weiter zu öffnen. Die wirtschaftliche Lage, sagt sie, ist bei uns zum Zerreißen angespannt. Noch mehr Flüchtlinge würden zu Verwerfungen führen. Und seine Familie kam in den 1970ern aus Pakistan nach Deutschland. Warum die Menschen in solchen Ländern nichts hält und unsere Politik nichts zur Lösung des Problems beiträgt, erklärt uns der freie Journalist Hasnain Kasim. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Schuler, Mittwoch ist ein völlig überladenes Flüchtlingsboot vor der griechischen Insel, vor der griechischen Küste gesunken. Die schreckliche Bilanz, es wurden zwar 100 Menschen gerettet, überwiegend Männer übrigens. Mehr als 500 wohl fanden den Tod, darunter vor allem Frauen und Kinder. Hätte diese schreckliche Tragödie Ihrer Meinung nach verhindert werden können?
Das ist immerhin schwer zu sagen. Das Problem ist doch, dass dieses Boot völlig überladen gewesen ist. Und es ist eigentlich losgefahren mit dem Ziel, durch die prekäre Lage, unter Einsatz des Lebens der Menschen dort, den Druck zu entfalten, aufgenommen zu werden und europäische Ufer zu erreichen. Als wir 2016, war das glaube ich, die Operation Mare Nostrum hatten, hat sich die Zahl der Mittelmeermigranten verdoppelt innerhalb kürzester Zeit, wenn nicht gar verdreifacht. Das ist dann später wieder zurückgegangen. Das Problem ist, dass hier Migration mit Hilfe des Einsatzes des Lebens erzwungen werden soll. Wenn wir ein Denkexperiment machen würden, wir hätten eine Brücke über das Mittelmeer, dann gäbe es dort einen Grenzübergang und wir würden diese Leute nicht nach Europa lassen, beziehungsweise würden die Visa kontrollieren, würden sagen, du kannst kommen, du hast ein Studentenvisum. Das alles passiert hier nicht. Und solange diese Art von Migrationserzwingung, der Einreiseerzwingung stattfindet, wird es diese tragischen Fälle geben. Das ist, glaube ich, nicht aufzuhalten.
Jetzt hat die griechische Küstenwache gesagt, man hat ja ohnehin Hilfe angeboten. Das hätten die Leute, die für dieses Boot verantwortlich waren, abgelehnt. Nämlich aus der Angst, an der Weiterfahrt gehindert zu werden und dass dann die Flüchtlinge nach Griechenland gebracht werden. Also jetzt könnte man es überspitzt sagen, wenn Flüchtlinge lieber den Tod riskieren, als in ein griechisches Flüchtlingslager zu kommen, muss man da nicht sagen, wenn man so will, kostet auch diese Abschreckungspolitik Leben?
Also die Situation in den griechischen Lagern ist ein anderes Thema. Das hat die Europäische Union unter Kontrolle. Das kann man auch hinkriegen. Nach meinem Erkenntnisstand gibt es viele Leute in Griechenland, die wollen die Situation nicht besser machen, um die Lager nicht lukrativ werden zu lassen. Es ist auch bis heute nicht wirklich befriedigend gelöst worden, dass dort Registrierungen stattfinden. Das ist eigentlich unhaltbar, obwohl die Europäische Union da auch Geld hin überwiesen hat.
Aber wie könnte man sowas verhindern? Es passiert ja immer wieder. Immer wieder spielen sich solche Tragödien ab. Die einen sagen, man kann das nur verhindern, indem man eingreift, indem man Seenotrettung macht, indem man diese Menschen, die sagen, ihr Leben riskieren, um nach Europa zu kommen, indem man denen hilft. Und andere sagen, es geht eigentlich gar nicht anders. Das war das berühmte Zitat von den schrecklichen Bildern, die notwendig sind als Abschreckung. Wenn Menschen merken, dass das lebensgefährlich ist, dann würden sie es irgendwann nicht mehr tun. Ist das realistisch?
Ich will niemanden irgendwie abschrecken oder sowas. Nur, es muss klar sein, dass die Einreiseerzwingung nicht funktioniert. Wenn die Rettung dazu führt, dass man wieder an dem Ufer ankommt, wo man hergekommen ist und dann dort nach anderen Wegen suchen muss, dann lässt man zumindest diese Methode der Überfahrt. Das ist das Einzige, was ich für plausibel halte. Und es hat in den vergangenen Jahren ja sehr unterschiedlichen Andrang auf dem Mittelmeer gegeben. Das hängt auch damit zusammen, wie gut die Route funktioniert hat.
Frau Born-Mehner, NGOs und auch griechische Politiker erheben schwere Vorwürfe gegen die Küstenwache, die ja ihrerseits gesagt hat, sie wollte ohnehin helfen und angreifen. Also man hat eben nicht eingegriffen, bis das Boot dann gekentert ist. Würden Sie sagen, das ist sowas wie unterlassene Hilfeleistung, obwohl man Hilfe angeboten hat?
Also Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil ich das so unfassbar schrecklich finde, was da passiert ist, und ich die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, als extrem verrohend empfinde, um ehrlich zu sein. Also ich habe das Gefühl, überhaupt schon die Art, wie wir darüber sprechen, hat für mich schon nahezu was Barbarisches. Also wir reden da ja von sehr, sehr vielen Menschen, die wirklich auf grausame Art und Weise ums Leben gekommen sind und die überhaupt erst in dieser Situation gelandet sind, weil sie so unfassbar verzweifelt sind und weil ihre Lebensrealität so dermaßen schrecklich ist, dass sich die auf diese Reise machen, obwohl sie wissen, wie wahnsinnig gefährlich die ist. Das heißt, das erste Problem ist überhaupt einmal schon, dass wir Menschen dazu bringen, dass sie sich überhaupt so viele, wie sie sind, in so ein kleines Boot, das in so einer schlechten Verfassung ist, überhaupt
zwingen. Wodurch bringen wir diese Menschen dazu?
Weil wir ihnen keinerlei andere Möglichkeit geben, um Asyl anzusuchen, weil es eben das Botschaftsasyl nicht mehr gibt, weil es eben nicht mehr so ist, wie es früher gang und gäbe war, dass es in den Heimatländern die Möglichkeit gibt, um Asyl anzusuchen, sondern wir zwingen ja die Leute geradezu dazu, dass wir sagen, bitte macht euch auf den Weg übers Meer, und nur deswegen sind sie überhaupt in diesem Boot.
Und wir kommen später noch einmal auf diese Frage des Botschaftsasyls zurück, nur das Erste ist, dass auch bei dem, was jetzt die EU an den Außengrenzen plant. Das Problem scheint zu sein, dass es in erster Linie Menschen mit Schleppern versuchen, die wissen, dass sie auf legalem Weg keine Chance auf Asyl haben. Das heißt, das Botschaftsasyl wieder einzuführen, dort wird ja auch eine Asylprüfung gemacht. Und wenn sich herausstellt, es gibt keine Asylgründe in dem so einem quasi vermuteten oder gewollten Aufnahmeland, dann gehen ja die Menschen erst aufs Boot. Ne? Also ich kann es ja dadurch nicht verhindern. Das Problem ist immer, was passiert mit den Menschen, die eigentlich auch schon wissen, dass sie keinen Anspruch auf Asyl haben?
Also ich halte es für sehr zweifelhaft, dass man jetzt schon weiß, ob die Menschen Anspruch auf Asyl haben oder nicht. Weil wenn man das so einfach wüsste, dann würde es nicht Verfahren geben, die so komplex sind und die so lange dauern. Dann hätten wir auch nicht das Problem, dass es nicht einmal in 3 Monaten realistischerweise seriös möglich ist, eine Abschätzung darüber zu treffen, haben die jetzt einen Asylanspruch oder haben sie ihn nicht. Sondern Tatsache ist einfach die, es gibt de facto keine Möglichkeit, im Heimatland irgendwie anzusuchen. Also haben sie keine andere Wahl, als ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um aus dieser für sie so wahnsinnig schrecklichen Situation im Heimatland rauszukommen. Und dass das nicht funktioniert, jetzt zu sagen, okay, macht's euch nicht auf den Weg, weil in Europa wird schrecklich und die Bedingungen in den Lagern sind furchtbar und die Reise ist gefährlich, dass das nicht abschreckend wirkt, das sehen wir ja. Also diese Theorie, wonach das ja abschreckend sein soll und sich dann irgendwie die Menschen nicht mehr auf den Weg machen, die funktioniert nachweislich nicht, weil das haben wir jetzt viele Jahre versucht und es hat unfassbar viele Tote gekostet. Und was wir da jetzt schon an Toten verursacht haben und wo wir da die ganze Zeit zuschauen, dass ich halte das wirklich für fatal.
Und jetzt ist die Frage nach der Verantwortung. Sie sagen, wir sind dafür verantwortlich, weil wir nicht die Möglichkeit des Botschaftsasyl gewähren. Kommen wir dann noch darauf zurück. Sie sagen auch, oder viele sagen, es ist die griechische Küstenwache verantwortlich, weil sie hat nicht eingegriffen.
Und dann gibt es noch Frontex, wo es immer wieder zu aktiven Pushbacks kommt, gesetzeswidrig.
Wir kennen auch wieder eine EU-Institution. Und einen Verantwortlichen habe ich den Eindruck in unserem Gespräch, jetzt lassen wir auf, die griechische Polizei hat 9 mutmaßliche Schleuser in Gewahrsam genommen. Das war in Ägypten im Alter von 20 bis 40 Jahren. Denen wird fahrlässige Tötung, Menschenhandel und die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Kann man dann die Schlepporganisationen bei der Verantwortung für diese Ereignisse einfach so außen vor lassen? Nein, das waren die einzigen, die Sie nicht genannt haben.
Natürlich nicht. Die tragen natürlich auch eine Mitschuld. Das würde ich auch in keinster Weise leugnen. Aber den juristischen Rahmen, den schaffen schon wir. Und der Grund dafür, warum es überhaupt zu diesem Geschäft mit der Schlepperei kommt, das sind auch unsere Gesetze. Also das haben schon wir als Gesellschaft, also wir die europäischen Nationalstaaten in Summe in der EU verursacht. Also wenn ich mir jetzt überlege, wie kommt es überhaupt dazu, dass das so ein wahnsinnig lukrativer Wirtschaftszweig ist, mit Menschenleben zu spielen, Menschen in ihrer Verzweiflung so auszunutzen und wirklich mit so kaputten Booten überhaupt einmal Menschen dazu zu bringen, diese Risiken einzugehen, da läuft ja von Anfang an schon was falsch. Und diese Situation haben wir geschaffen.
Wird der schreckliche Vorfall, über den wir gerade geredet haben, Ihrer Meinung nach zu einem Umdenken führen in der europäischen Flüchtlingspolitik?
Naja, wir sehen diese Bilder ja leider, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ja schon seit sehr vielen Jahren. Und es ist viel geredet worden und es gibt immer wieder Vorhaben und dann probiert es mal ein bisschen mit dem und ein bisschen mit dem. Und wie wir richtigerweise feststellen, es hat nicht viel gebracht. Es hat nicht nichts gebracht, das muss man auch sagen. Es ist ja eigentlich ein makabrer Zustand, dass man eine Art, wie Sie auch sagen, barbarischen Wettlauf macht. Also wer es hierher geschafft hat, es gibt ja auch noch die Landroute, nicht? Wer sich da durchkämpft, also so darwinistisch, ja, die Fittesten und die die Stärksten kommen dann durch und dann haben sie quasi den Jackpot. Das ist alleine schon ein seltsamer Ansatz. Aber trotzdem würde ich Sie schon dahingehend auch korrigieren. Es ist jetzt nicht prima die Schuld der Europäer, dass es Menschen in anderen Ländern schlecht geht. Da gibt es natürlich auch Gründe dafür mit Ausbeutung und so weiter. Aber es gibt natürlich auch immer eine Situation im Herkunftsland und es gibt ein riesiges Geschäftsmodell. Also es gibt, und da muss man immer überlegen, wer hat ein Interesse daran? Es gibt wirklich ein florierendes Geschäft. Also kriminelle Organisationen haben sich mittlerweile schon statt Drogenhandel auf Menschenhandel verlegt, weil das so viel Geld bringt. Und das ist ja das Dramatische. Diese Menschen sind dann hochverschuldet und dann beginnt es erst recht. Aber was ist die Alternative? Und da frage ich schon alle, die Versuche, die man gemacht hat, waren schlecht oder nicht gut genug oder was auch immer. Aber das ist schon auch eine Frage der echten Verantwortungsethik in diesem Zusammenhang und nicht nur einer Gesinnungsethik. Was machen wir, wenn die Tore weiter aufmachen und sagen, ihr könnt alle zu uns kommen? Wir wissen, dass letztlich ja die Rückführungen nicht funktionieren und das sind ja auch nicht, wie gesagt, dann haben sie schon mal viel Geld verloren. Ja. Was machen wir, wenn diese Menschen alle hierher kommen können? Also das wird nicht funktionieren.
Wenn man der Logik von Frau Pormena folgt und der Grund dafür ist, dass so viele sterben und so viele den gefährlichen Weg mit Schleppern wählen, so der tun. Ist, dass sie nicht so zu uns kommen, dann müssen wir sagen, um es zu verhindern, müssten wir einfach den, der will, auch hierher kommen lassen.
Und das ist ja auch zum Beispiel 2018, wenn Sie sich vielleicht erinnern, im UNO-Migrationspakt zu vereinbart gewesen, ein Recht auf Migration. Und hier gibt es wieder die Vermischung zwischen Asyl und Migration. Das ist ja auch ein Grundübel. Denn wenn jemand persönlich verfolgt ist, soll er bitte bedingungslos eine Anerkennung bekommen und nicht, ob er als Schlüsselkraft gebraucht wird oder nicht. Das ist eine völlig andere Ebene. Und wir haben es in den letzten 15, 20 Jahren immer noch nicht geschafft, diese zwei Schienen auseinanderzuhalten. Und letztlich ist diese ungeregelte, diese ungesteuerte bzw. von Schleppern gesteuerte Art der wilden Migration, sage ich jetzt einmal, eigentlich ja auch ein Hemmnis für diejenigen, die tatsächlich politisches Asyl oder aus welchen Gründen auch immer beanspruchen wollen, weil dafür die sind dann die Wege verbaut. Ja. Also das ist auch, ein bisschen aus diesem Emotionalen muss man auch raussteigen, weil das, die Dinge muss man auf einer faktischen Ebene und sachlichen Ebene betrachten, sonst kommt man da nicht raus. Und nur mit Mitgefühl alleine, ich habe das auch, ja, ich stelle mir das furchtbar vor, aber das alleine genügt nicht, denn auch diese Schlepperbanden bauen gerade auf diesem Mitgefühl auf. Und das ist ja das Tückische und Teuflische eigentlich dran.
Herr Kasim, das Boot ist aus dem libyschen Tobruk aufgebrochen. Ein Großteil der Flüchtlinge, die an Bord waren, kam aus Syrien, aus Afghanistan und aus Pakistan. Sie haben in diesen Gegenden gelebt und gearbeitet. Sie kennen also die Situation der Menschen, die sich auf diesem Boot befunden haben. Ist diesen Menschen das Risiko einer solchen Überfahrt gar nicht richtig bewusst? Oder gehen die dieses Risiko sehr bewusst ein?
Nein, also ich glaube, man muss da schon unterscheiden. Ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen, die auf der Flucht waren, habe sie teilweise begleiten dürfen als Reporter in der Türkei, im Irak, in Pakistan. Es gibt einen Teil, und da würde ich dann auch Frau Born-Mehner zustimmen, die sagen, das sind Menschen, die wahnsinnig leiden, eine schlimme Situation haben, sei es politische Verfolgung oder religiöse Verfolgung oder Verfolgung, weil sie zu einer Minderheit gehören. Oder weil es ihnen wirtschaftlich schlecht geht. Auch das ist ja ein Grund, den man nachvollziehen kann.
Aber es ist kein Asylgrund.
Nein, das ist kein Asylgrund, aber es ist ein Grund, dass Menschen sagen, wir verlassen unser Heimatland.
Das ist der hauptsächliche Migrationsgrund, aber es ist eben kein Asylgrund.
Ne? Also das ist die Gruppe gibt es und dann gibt es aber eben, und die wissen, wir geben alles, was wir haben, um hier wegzukommen. Es gibt aber schon auch einen Teil, die gar nicht wissen, worauf sie sich da wirklich einlassen. Die bekommen mit, es ist meinem Freund, meinem Cousin, meinem wem auch immer gelungen. Also mache ich das auch. Die kratzen dann diese 10.000, 15.000 Euro umgerechnet zusammen, indem sie zusammenlegen, schauen, wer schafft es, wer ist stark. Und dann kommen die letztlich auf einem Landweg bis zur Ägäis. Und dann werden sie von verbrecherischen Schleppern an den Hafen gestellt und gesagt, das ist das Boot, wo du rauf musst. Was sagen diese Leute? Man kann natürlich sagen, oh, das ist mir zu gefährlich, ich sehe dieses Boot, ich würde da nie raufgehen. Ich würde jedem sagen, seid ihr verrückt, ihr könnt da nicht raufgehen. Aber die wissen, wir haben jetzt 10.000, 15.000 Euro bezahlt, wir haben eigentlich nichts mehr. Die Alternative wäre, wieder zurückzugehen in das Elend. Also gehen sie rein und sagen, entweder wir nehmen das Risiko auf uns. Es gibt auch eine Menge Leute, die sind fatalistisch und sagen, uns wird, so Gott will, nichts passieren.
Und dann stellt sich die Frage, die Frau Born-Mehner angerissen hat, wie sollen dann zum Beispiel die europäischen Staaten darauf reagieren? Genau auf diesen Wunsch dieser Menschen, nach Europa zu kommen, ohne Asylgrund, sondern aus dem klassischen Migrationsgrund, ja, den jeder versteht, ich will ein besseres, ja, Leben. Man wird wahrscheinlich sagen, Europa kann aber nicht alle diese Menschen aufnehmen.
Ja.
So, was passiert dann?
Also ich meine, das Grundproblem aus meiner Sicht ist, Sie haben das so am Rande erwähnt, es wäre auch ein Problem, dass man nicht zwischen Migration, also zwischen Zuwanderung, Einwanderung und Asyl unterscheidet. Ist für mich ist das der Hauptgrund, ein Hauptproblem. Das ist das, man muss ganz klar zwischen Zuwanderung, Einwanderung und Fluchtasyl unterscheiden. Das haben wir verlernt oder vielleicht auch noch nie gehabt. Ich weiß es nicht. Ich finde es skandalös, dass Länder wie Deutschland und Österreich immer noch kein Einwanderungsgesetz haben, wo man ganz klar nach Kriterien regelt, wer kann kommen und wer kann nicht kommen. Und da gibt es natürlich dann Regeln und das bedeutet auch für viele, dass sie eben nicht kommen können. Das ist dann so. Etwas anderes
und ist niemand. Was passiert, aber das ist wirklich der schmerzhafte Punkt ist ja dann, wie geht man mit denen um, die es trotzdem probieren?
Nee, wer es probiert, wer es vernünftig probieren würde, und da bin ich wiederum bei Ihnen, es müsste ja vor Ort schon möglich sein. Da stellt man einen Antrag, da füllt man
das Papier aus. Das wird auch oft gemacht und so. Sehr oft sind ja dann auf den Schlepprouten die unterwegs, die eben diese Einreisebewilligung nicht geschafft haben, weil sie keine Schlüsselkraft sind. Was tut man mit denen?
Nee,
entweder probieren es dann trotzdem. Sie stehen dann an der Ägäis, besteigen so ein Boot und dann sagen wir sind daran schuld, dass was passiert ist. Ist das dann plausibel?
Aber nein, das teile ich nicht. Ich teile dann eher die Auffassung, dass erstens mal die Schlepper schuld sind, dass die als verbrecherische Organisation überhaupt so etwas möglich machen. Es ist jede Fluggesellschaft haftet dafür, wenn ich irgendwo hinfliege ohne Visum und ich muss zurück. Also insofern ist hier auch derjenige, der so ein Boot betreibt, verantwortlich dafür. Also insofern sind da die Schlepper schuld. Und ich finde deswegen auch die Lösung, die EU macht, so hart das ist, dass man sagt, wir prüfen an der Grenze, halte ich für richtig. Und dass man die dann wieder sozusagen abschiebt oder zurückschickt.
Herr Schuler, jetzt könnte man sagen, wenn man das zusammenfasst, eigentlich ist unsere Hauptverantwortung klar zu machen, dass man sehr viele Menschen, die aufgenommen werden wollen, nicht aufnehmen kann und auch nicht aufnehmen wird.
Ja, also man kann dieses Sterben nur unterbinden, wenn diese Boote nicht losfahren. Anders wird man das nicht aufhalten können. An Empathie mangelt es niemandem. Also jeder, der durch die Welt reist und mit wachen Augen Nachrichten guckt, weiß, dass es Ecken gibt, wo du nicht wohnen willst und wo es elend ist und wo Dürren und wirtschaftlicher Not herrschen. Das ist ja völlig unbestritten. Das Problem ist, wie regelt man das? Und es gibt, glaube ich, in Deutschland inzwischen ein Einwanderungsgesetz. Die neue Koalition will auch ein neues machen. Es bleibt nur folgenlos. In dem Moment, wo man die Menschen nicht wieder zurückbringen kann, und das geht einfach nicht ohne Abkommen. Und ich bin mit Merkel ja ein paar Jahre durch die Welt gereist für die Bild-Zeitung. Und die Regierungsvertreter, die Präsidenten oder Ministerpräsidenten, gerade in der Sahelzone, sagen offen, dass sie kein Interesse daran haben, ihre Landsleute zurückzunehmen, weil die Rücküberweisungen aus Deutschland selbst für geringfügige Beschäftigungen ein Vielfaches dessen betragen, was die Entwicklungshilfe ausmacht. Es gibt überhaupt keine materielle Veranlassung für die, ihre Landsleute zurückzunehmen. Und deshalb bin ich immer etwas erstaunt, um nicht zu sagen genervt von Leuten wie Migrationsforscher Gerald Knaus, die dann sagen, ja, wir müssen die illegalen Wege schließen und dafür legale anbieten. Das klingt immer so, als müsste man einfach aus einem illegalen Flüchtling einen legalen machen. Wenn das zahlenmäßig das Gleiche ist, dann werden wir es nicht schaffen. Deutschland hat in den letzten Jahren 4 Millionen Menschen mehr bekommen. Da sind 1 Million Ukrainer dazu. Es gibt keine Wohnung, es gibt keine Kita-Plätze, es gibt die Lehrer nicht, die Integration ist im Selbstlauf und jeder weiß, wer nach Deutschland kommt, in der Regel wird er nicht abgeschoben. Es gibt ein paar Kriminelle, die abgeschoben werden, alles andere kann da bleiben. Das ist auf die Dauer nicht zu bewältigen und es führt dann dazu, dass wir Silvesternächte haben, wie 2015 oder wie jetzt in Berlin, wo es große Randaliereien gibt, wo es Ausschreitungen gibt, dass wir auf unseren Straßen ethnische Konflikte austragen. Es wird schwerer handelbar sein und es macht am Ende die Ränder stark.
Frau Walterskirchen, wenn man das so sagt, und da gibt es eine gewisse Einigkeit zu sagen, es geht nicht für alle, man muss klar unterscheiden zwischen Asylgründen, und die werden dann festgestellt, gibt es rechtlich wasserdichte Verfahren, und Migration ist nicht grenzenlos, sondern bei Migration entscheiden die Aufnahmestaaten, wer gebraucht wird oder wer kommen darf und wer nicht, dann ist ja der Ernstfall davon erst recht wieder die Kontrolle an den Außengrenzen, und zwar eine relativ rigorose Grenze an den Kontrolle an den Außengrenzen. Sonst ist diese Vereinbarung oder dieses Prinzip, das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist. Die Außengrenze ist etwas mehr als 14.000 Kilometer lang. Kann man die wirklich effektiv schützen? Man bekommt immer das australische Beispiel, wir sind halt keine Insel.
Ne? Richtig. Es ist ja auch kein Zufall, dass zum Beispiel gerade ausgerechnet die USA und Australien damals bei diesem Migrationspakt der UNO nicht nicht zugestimmt haben, weil die können natürlich genau solche Regeln aufstellen und auch rigoros einhalten. Also zum Beispiel dieses damals proklamierte Recht auf Migration für jeden Menschen, das kann A nicht funktionieren, das gibt es nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in die USA migrieren will, und brauche ich gewisse Voraussetzungen, da bin ich ganz bei Ihnen, ich kenne mich aus, oder in Australien muss man auch ein gewisses Vermögen auch nachweisen etc. Und die haben halt diese Bilder nicht, ja, aus unterschiedlichen Gründen. Also ich denke mal, es ist eine Frage auch der Fairness. Also die Welt ist nicht gerecht, das wissen wir, und die Vermögen sind unterschiedlich verteilt. Aber ich überlege mir, warum kommen die Menschen oder warum wollen sie nach Europa kommen? Weil hier Wohlstand ist, weil hier vor allem Wohlfahrtsstaaten existieren, das ist halt einmal ein Ausnahmemodell auf der Welt, weil es hier inneren Frieden gibt, mehr oder weniger noch, ja, und Sicherheit und Freiheit. Ich denke auch vor allem an die Frauen, die Situation der Frauen. Und wenn wir jetzt alle sagen, jetzt könnt ihr alle kommen, weil ihr tut es uns so leid, wenn ihr im Meer ertrinkt, ja, dann ist das zwar im ersten Blick wunderbar und klingt fantastisch und ich wäre total dafür, nur was passiert dann in diesen Ländern, nämlich in Europa, dann wird es diese Freiheit, diese Sicherheit und diesen Wohlstand nicht mehr geben. Und das heißt, es hat dann niemand was davon und vor allem diejenigen, die unterprivilegiert sind, jetzt schon, die es jetzt schon schwer haben, auch Migranten der letzten Generation, die sich erst hier etablieren müssen, die oder sozial benachteiligt, wirtschaftlich benachteiligt, die wird es am härtesten treffen. Und die sehr große Sprüche klopfen, die wird es am wenigsten treffen, weil die können sich immer organisieren.
Es gibt einen neuen Ansatz, auch in der EU, ne, mit dem neuen EU-Asylpakt, Ende des Monats jetzt noch einmal einen Staats- und Regierungschef-Gipfel da geben. Das Prinzip dafür ist eigentlich, dass man sagt, es muss passieren, dass an den Außengrenzen auch sozusagen Erstaufnahmezentren sind, in denen Asylanträge geprüft werden, in denen sie auch dann so wie hat es geheißen, ich glaube, haftähnliche Strukturen gibt, in denen Leute auch wirklich festgehalten werden, bis geklärt ist, ob sie Asyl bekommen können oder nicht. Und wenn sie es nicht bekommen können, dann müssen sie zurückgeschoben werden, können jedenfalls das EU-Staatsgebiet nicht betreten. Ist das der richtige Weg?
Der Pakt wird komplett folgenlos bleiben. Es gab 2018 einen ähnlichen Versuch von Horst Seehofer. Da gab es sogenannte Ankerzentren und Ausschiffungsplattformen, immer diese wunderbaren Wortkonstruktionen. Das war damals schon die Idee, es hat nicht funktioniert. Und es wird auch jetzt komplett folgenlos bleiben, wenn man sich mal die genauen Regeln anguckt. Es sollen diejenigen dort konzentriert werden, zusammengefasst werden, die nur sehr geringe Chancen auf Schutzstatus haben.
20%.
Dazu muss man aber ja erst einmal alle sichten. Ungefähr 50% geben ihre Herkunft nicht an. Da kann ich nicht auswählen, ob sie einen Schutzstatus haben oder nicht. Nächster Punkt. Es gibt diese Zentren nicht und kein Land am Mittelmeer möchte sie haben. Mhm. Möchte damals nicht und jetzt auch nicht, weil das soziale Brennpunkte sind. Dann müsste man sie geschlossen machen. Alles andere hat keinen Sinn. Denn wenn ich abschlägig beschieden werde und reise dann weiter durch Frankreich, funktioniert es nicht. Und die Rückführungsabkommen, die man bräuchte, um aus diesen Zentren dann zurückzuschicken, gibt es auch nicht. Das dauert Jahre und wir haben es schon angesprochen. Mit anderen Worten, dieses Abkommen ist folgenlos. Das einzige Innovative daran ist, dass man sich wohl verständigt hat auf einen Verteilmechanismus innerhalb Europas, andernfalls drakonische Ausgleichszahlungen, 20.000 bis 200.000 Euro pro abgelehnten Asylbewerber. Das werden aber die Osteuropäer nicht mitmachen. Die sehen es als hoheitliches Recht an, darüber zu entscheiden, wer bei ihnen lebt und wer nicht. Und Ungarn wird einfach niemanden aufnehmen, egal was die EU möchte.
Das heißt, es wird sich an der Situation an den Außengrenzen und auch am Mittelmeer nichts ändern können. Also bis jetzt ist die Feststellung, das ist alles tragisch. Es gibt unterschiedliche Zugänge, wie man es lösen soll. Aber eigentlich der gemeinsame Befund ist, es ist unlösbar. Also, es wird das weitergeben. Die Leute werden weiter es versuchen. Es gibt diese legalen Wege nicht. Sie sagen, es werden auch diese EU-Zentren an den Grenzen, die geplant sind mit dem neuen Pakt, die werden nicht funktionieren. Wie soll es gehen, Frau Bambina? Sie haben einen Vorschlag.
Na, wenn ich da einhaken darf, so einfach ist es ja nicht. Ich meine, alles, was hier jetzt gekommen ist an Widerworten, ist ja auf einer rein theoretischen Ebene. Ich meine, schauen wir doch bitte der Wahrheit ins Gesicht. Es werden zukünftig mehr Menschen flüchten und nicht weniger. Wir haben eine globale Erwärmung. Wir wissen, große Teile der Welt werden in naher Zukunft, und damit meine ich wirklich nur 10, 20, 30, 40 Jahre, also wir werden das noch erleben, meine Kinder werden es auf jeden Fall erleben, große Teile werden nicht mehr bewohnbar sein, egal ob das jetzt Teile in Indien sind oder in anderen Gebieten, wo es einfach zu heiß wird und wo es zu trocken wird. Das heißt, es wird mehr Menschen geben, die sich auf den Weg machen und nicht weniger. Und wir wissen jetzt schon, all diese abschreckenden Maßnahmen, und damit meine ich, dass wir inzwischen an dem Punkt sind, wo es Videos gibt, wo Menschen Babys ins Meer werfen, Ich meine, wir sehen das doch. Also, dass uns das so kalt lässt, mich schockiert das wirklich.
Wen lässt das denn kalt?
Mich lässt nicht kalt.
Also, wenn ich sehe, auf was für eine Art und Weise hier teilweise argumentiert und gesprochen wird, dann kommt mir das sehr verrot vor, muss ich sagen.
Haben Sie mich missverstanden?
Aber wir sehen da wirklich, wir sehen
Was war verrot
jetzt? Wir sehen da Dinge, alles andere bleibt hier, zum Beispiel. Also, wenn man etwas als Gegenstand tituliert, was ein Mensch ist, dann finde ich das nicht in Ordnung.
Jetzt sagen Sie, es wird sehr viel mehr geben. Es wird sehr viel mehr Menschen geben, die ihre Wohngebiete verlassen. Und es wird dann nicht alle werden nach Europa kommen, weil auch jetzt von den 100 Millionen Flüchtlingen auf der Welt
ist ein kleiner Teil nicht nach Europa. Geht woanders hin.
Aber von denen, die nach Europa wollen, was sollen wir, wenn der Druck noch stärker wird?
Auf das will ich hinaus.
Was sollen wir dann tun?
Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Also drei Möglichkeiten gibt es. Die eine Möglichkeit ist, wir überschütten alle diese Länder mit Geld und geben als EU, nehmen wir so viel Geld in die Hand, wie wir es noch nie gemacht haben und wie es wahrscheinlich auch niemand will, um in diesen Ländern Strukturen zu schaffen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich dort selber Wirtschaften aufzubauen, sich selber Strukturen zu schaffen, dass sie besser leben können, damit man die Armut dort in den Griff kriegt.
Das
ist, genau, das ist die eine Variante.
Also ich meine, wenn ich in ein Land sehe wie Afghanistan, wenn Sie dort Geld hingeben, ich kann Ihnen sagen, wo das Geld verschwindet.
Mit Geld alleine funktioniert es nicht. Man müsste den Menschen dabei helfen, sich selbst zu helfen und man müsste wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, man sagt, okay, man will diese Menschen nicht hier haben, diese Menschen werden aber de facto auch nicht dort bleiben, weil sie nicht dort bleiben können. Und auch Hunger ist ein Grund dafür, warum man geht. Wenn ich meine Kinder nicht mehr ernähren könnte, ich wäre die Erste, die sich auf den Weg macht. Sofort, bevor ich meinen Kindern beim Verhungern zuschaue. Ich meine, so ehrlich müssen wir auch sein. Dann ist eben die andere Variante zu sagen, wenn wir die nicht da haben wollen und die aber trotzdem kommen, dann haben wir noch mehr Tote. Das ist die zweite Variante. Und die dritte Variante ist, und da bin ich bei Ihnen, man muss Asyl und Migration trennen, aber man muss dann halt vielleicht auch eben legale Migrationsmöglichkeiten schaffen und Migrationsgründe auch realistisch gestalten. Weil eben jetzt zu sagen, naja, wirtschaftliche Gründe sind kein Asylgrund, wenn es ums Verhungern geht, natürlich werden die Menschen sich auf den Weg machen. Also man muss sich über kurz oder lang darüber klar werden, dass wir in einer sehr, sehr privilegierten Situation sind, dass es uns sehr, sehr gut geht und dass wir ein bisschen was von unserem Wohlstand werden teilen müssen. Außer es ist uns egal, dass immer mehr Menschen sterben. Das wäre halt nicht mein Zugang.
Also wir teilen jetzt schon beachtliche Teile unseres Wohlstandes. Wenn Sie die Entwicklungshilfeinvestitionen zusammennehmen mit den Investitionen in Klimaausgleichsfonds, die nach dem Pariser Abkommen gezahlt werden, da sind wir diejenigen, die es zahlen. Viele andere zahlen da nicht ein. Wir teilen da schon. Und wenn das private Spendenaufkommen noch dazu zahlen, ist es nicht so, dass hier eine hartherzige Gesellschaft im reichen Norden sitzt und der restlichen Welt beim Elend zuguckt.
Also ich weiß, was Österreich für die Entwicklungshilfe ausgibt, was Österreich generell dafür ausgibt, zu sagen, dass Menschen sich nicht auf die Flucht machen. Das sind lächerliche Beträge.
Was ich als konstruktiven Vorschlag seit Jahren höre, der aber natürlich nicht umgesetzt wird, ist beispielsweise der Versuch, eine wirtschaftliche Sonderzone in Nordafrika zu etablieren. Weil
Paul Collier. Ne?
Das ist eine Wahnsinnsgeschichte, weil man dort tatsächlich Infrastruktur aufbauen könnte. Da gibt es Voraussetzungen. Die Staaten sind noch nicht völlig zerfallen, wie es weiter südlich der Fall ist. Und man hätte dort erstens die Chance, ein geostrategisches Zeichen zu setzen, dass das unsere Einflusszone ist, nicht die Einflusszone der Chinesen und der Russen, die dort auch unterwegs sind. Und zweitens würde man dort möglicherweise Migrationsströme auffangen können. Was nicht geht, ist, alle Probleme der Welt bei uns zu Hause zu lösen. Das wird nicht funktionieren. Der Migrationsforscher Ruud Koopmans, mit dem ich vor kurzem in meinem Interviewkanal gesprochen habe, der sagt, die Europäer versuchen immer, das Überlaufen der Badewanne zu verhindern, ohne den Wasserhahn zuzudrehen. Das ist ein brachial Bild, aber so ist die Tatsache. Und wir müssen uns immer mal klar machen, wie viel Elend der Welt wir nicht sehen. Wir sehen dieses eine Boot, aber wir sehen nicht die Route dahinter, die durch die Sahara geht und die durch Niger geht, wo viele Leute elendiglich sterben. Wir sehen nicht die Slums in Südafrika oder aber in Kenia, Mombasa. Wenn sie in Djibouti landen, da hausen Leute in Erdlöchern an der Landebahn. Das sehen wir alles nicht. Wir können das aber auch jetzt nur versuchen, wirklich systematisch zu lösen, indem wir über Entwicklungshilfe und über eine kontrollierte Migration das Ganze hinkriegen. Die Basis müssen auch wir erwirtschaften, um die Leute bei uns aufzunehmen. Und solange sie in die Sozialsysteme einwandern, wird einfach irgendwann auch das Geld knapp. Das klingt blöd, aber es ist so.
Ich teile Ihr Beispiel mit der überlaufenden Badewanne und ich teile das Beispiel mit dem Wasserhahn. Wir drehen ihn wirklich nicht ab. Man muss aber schon noch dazu sagen, dass wir ja diejenigen sind, deren Wohlstand auch unter anderem darauf beruht, dass wir genau diese Länder ausbeuten. Bestes Beispiel, Kakao zum Beispiel. 80% des Kakaos kommt von der Elfenbeinküste. Ein Kakaobauer, eine Bauernfamilie bekommt von unseren Schokoladenkonzernen, weil in dem Fall sind es halt westliche Konzerne, die dort den Kakao kaufen, zum Leben 2 Euro pro Tag. Was kostet ein Liter dort pro Tag? 1,10 Euro umgerechnet. Das heißt, ihnen bleiben 80 Cent übrig, wenn sie sich einen Liter Wasser
genau, gönnen. Genau, weil die restliche Wertschöpfungskette bei uns stattfindet und eben nicht dort. Daran müssen wir zum Beispiel arbeiten. Also die Leute,
nein, so einfach ist es nicht. Das ist jetzt sowas von simplifiziert. So das, einfach ist es nicht.
Es ist so, das ist ein einfacher Rohstoff.
Haben Sie sich die Gewinne von Ferrero schon einmal angeschaut?
Das
es geht nicht
ja
nur grad um die Wertschöpfung,
das
sondern es geht einfach
ja
darum, dass die Art und Weise, wie wir wirtschaften, genau, natürlich auch darauf beruht, dass wir die Situation dort ausnutzen und dass die, wir diese Menschen auch schamlos ausbeuten.
Ich fürchte, es ist jedenfalls kein kurzfristiges Konzept. Nicht? Wir haben ja die Tatsache, dass wir jetzt in den letzten Jahren 4 Millionen Menschen zusätzlich nach Deutschland gekommen sind. Es sind im letzten Jahr geblieben. Also es sind 100.000 Leute in Österreich dazugekommen, wenn man die 75.000 ukrainische de facto Flüchtlinge zusammennimmt mit den ungefähr 35.000, die dann von den Asylanträgen tatsächlich noch hier geblieben sind. Das ist also nichts, das sind langfristige Fragen. Man müsste die Weltwirtschaft ändern,
Wertschöpfungsketten
müsste man verändern, sodass dann irgendwie Migration gar nicht stattfindet. Das scheint mir kein kurzfristiges Konzept zu sein. Kurzfristig haben wir damit zu tun, dass jetzt sehr viele Menschen nach wie vor zu uns kommen. Und das hat immer eine zweite Seite, Herr Schuller, und das ist die Seite der Integration, nämlich wie gut können Aufnahmegesellschaften die Dazugekommenen aufnehmen. Heute hat der österreichische Staatsschutz bekannt gegeben, dass eine islamistisch motivierte Gruppe von relativ jungen Leuten einen Anschlag auf die Pride, also auf die Regenbogenparade, verüben wollte. Der Staatsschutz hat das verhindert und vereitelt. Die Täter waren zwischen 14 und 20 Jahre alt und sind österreichische Staatsbürger, glaube ich, mit bosnischem und tschetschenischem Hintergrund. Die haben sich im Internet radikalisieren lassen, offenbar klassische IS-Internet-Radikalisierung. Welche Rolle spielt denn dann, wenn Integration das Thema ist, das Nächste? Nicht? Viele Leute haben ja auch die Sorge, wenn mehr Menschen kommen, auf welchen Wegen auch auf immer, dass die Aufnahmegesellschaft einfach nicht mehr dazu in der Lage ist, eine große Anzahl von Menschen zu integrieren. Welche Rolle, weil das ein islamistischer Anschlag offenbar war, der da geplant war, welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach religiös-kulturelle Prägung in diesen Integrationsfragen?
Also in der idealen Welt würde die Migrationsbewegung organisch in die Aufnahmegesellschaft einwachsen und egal wie stark die kulturelle Differenz ist. Das funktioniert aber auch nur mit einer bestimmten Quantität, wo sich ganze Milieus bilden, die dann zum Teil auch prekär sind und immer wieder aufgefüllt werden, wo sich Frustrationen stauen, notwendigerweise, weil man halt merkt, dass man zu der Herkunftskultur nicht mehr dazugehört, in der neuen aber auch nicht ankommt. Das kann man auch jetzt nicht den Leuten befehlen, also seid jetzt freundlich oder sowas. Das funktioniert so nicht. Da hat man einfach ein Problem. Da bilden sich abgeschlossene Gesellschaften. Und da haben wir in den letzten Jahren gesehen, da müssen wir ja nicht so tun, als wäre das ein neues Phänomen, dass es da Radikalisierungstendenzen gibt, interessanterweise in der zweiten und dritten Migrantengeneration. Das schienen mir jetzt eher junge Leute gewesen zu sein, die hier unterwegs gewesen sind, aber das aggressive Werben von gerade sehr orthodoxen Islamvereinen um junge Menschen ist auch in Deutschland ein Problem. Und das ist ein Thema, was man nüchtern anpacken sollte, aber ich glaube, die Quantität spielt dort eben auch eine Rolle.
Quantität ist ein Stichwort, Frau Bormehner. Die drei jetzt sagen Festgenommenen, die einen Anschlag offenbar geplant hatten, sind alles österreichische Staatsbürger. Was ist da schiefgelaufen? Österreichische Staatsbürger versuchen einen Anschlag zu
bilden. Österreich hat de facto in den letzten Jahrzehnten keine Migrations- oder keine Integrationspolitik gemacht. Das ist schiefgelaufen. Also man hat sich gedacht, das sind Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen und die kommen und die arbeiten und die gehen dann auch wieder und man muss sich nicht weiter mit ihnen beschäftigen. Und da wurden massive...
Von den 70er Jahren allerdings.
Ja, aber das ist ja in den 80er, 90er, 2000er Jahren noch so weitergefahren worden. Und da sind massive Fehler begangen worden. Also ich glaube alleine schon, dass es eine Hürde gibt, für Menschen in Österreich Deutsch zu lernen, ist fatal meiner Meinung nach. Also da gäbe es schon die Möglichkeit, viel, viel niederschwelligere Angebote zu schaffen und da müsste man viel, viel mehr machen.
Massive Integrationsprobleme haben in Österreich, die dann punktuell zu solchen Dingen führen, wie die heute bekannt gewordenen, führen Sie darauf zurück, dass die österreichischen Institutionen und der österreichische Staat nicht genug für Integration tut?
Natürlich. Wir haben de facto so gut wie nichts getan. Also alleine schon die Frauen zum Beispiel, die oft teilweise seit 30 Jahren hier sind, kein Wort Deutsch können, nur zu Hause sitzen, nicht raus dürfen.
Das liegt am Staat, glauben Sie?
Das hat schon was damit zu tun, dass wir zum Beispiel nicht sagen, dass diese Frauen Deutsch lernen müssen.
Also wenn ich das vielleicht was dazu sagen darf, ist es, ich glaube schon, dass Länder wie Deutschland und Österreich nicht genug tun für das Thema Integration, tatsächlich auch fördern und fordern und tatsächlich sagen, es muss Deutsch gelernt werden, es müssen bestimmte Dinge eingefordert werden. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, wie zum Beispiel Wohnungspolitik gemacht wird, dass also bestimmte Menschen aus bestimmten Ethnien einfach nur sozusagen ghettoisiert leben, das finde ich problematisch. Hinzu kommt, dass eine Rhetorik gepflegt wird, die ich sehr problematisch finde. Sie sagten das zweite, dritte Generation, das sind ja Leute, die schon hier geboren sind, teilweise sogar die Eltern schon hier geboren sind, die sich radikalisieren. Und da muss man sich fragen, warum ist das so? Offensichtlich, weil da so ein Gefühl ist, wir werden hier nicht akzeptiert. Auch das verstehe ich, wenn ich mir anschaue, gerade hier in Österreich, ein Politiker der ÖVP, Herr Mara, rennt über den Brunnenmarkt, ein Markt, der sehr migrantisch geprägt ist, und erzählt dann allen Ernstes in einem Video, hier ist ein Syrer, der will den siebten Stand kaufen und die Araber, Syrer, Afghanen übernehmen hier die Macht. Was ist denn das für eine Sprache? Einerseits sagen wir, die Menschen sollen nicht dem Staat auf der Tasche liegen, keine Sozialhilfe bekommen, dann sind sie wirtschaftlich erfolgreich, das ist auch wieder nicht richtig. Also da verstehe ich die Wut und die Verärgerung, aber nichts davon ist eine Rechtfertigung für das, was Leute heute bei der Pride machen wollten. Das wiederum entschuldigt es überhaupt nicht.
Also wir haben in Deutschland Integrationskurse, verpflichtende Integrationskurse, wir haben auch Deutschkurse, die werden in der Regel abgebrochen oder mit sehr schlechten Noten abgeschlossen. Man darf sich Integration nicht als eine Art Volkshochschule vorstellen, wo wir irgendetwas beschulen und dann geht das hin. Und was die Ghettos betrifft, das ist das nächste Problem. Wir sind wieder bei der Quantität. Der einzige Zugriff, den Kommunen in Deutschland haben, sind die kommunalen Wohnungen. Das heißt, es sind meistens Wohngebiete, die in den 80er Jahren, in den 70er Jahren entstanden sind. Und dort werden geballt alle Migranten untergebracht, weil man nicht einfach private Wohnungen akquirieren kann. Sie haben dann Neubaugebiete in den ostdeutschen Ländern, wo dann alle ankommenden Migranten auf einem Haufen sitzen. Und das muss einem früher oder später um die Ohren fliegen.
Also ich denke mal, Sie machen es sich hier ein bisschen sehr einfach mit einer Schwarz-Weiß-Sicht. Also wir sind alle selber schuld und die sind alle Opfer. Ich glaube, so einfach ist es ja nicht.
Das habe ich nicht gesagt, das unterstellen Sie mir.
Ja, bei mir kam es so an. Ja. Ich denke mal, es ist viel komplexer. Also ich habe sehr gute Kontakte und einige Kolleginnen und Freundinnen, die als Schullehrer, Volksschullehrerinnen, Mittelschullehrerinnen in Wien tätig sind. Und die erzählen alle ungefähr das Gleiche. Also man versucht in der Wiener Stadtpolitik, weil wir ja wirklich schon einen sehr großen Anteil auch an Kindern auch von anderer Religion, anderer kultureller Herkunft etc. haben, das ein bisschen aufzuteilen auf verschiedene Bezirke, was ja so sinnvoll ist. Auch die Sozialwohnungen sind relativ verstreut über die Stadt und wir gibt es noch nicht so die großen Ghettos. Aber die sagen, eines ist sehr interessant zu beobachten. Wenn zum Beispiel, man macht es ja mal am besten fest bei den Mädchen in den Schulen. Eine Schule ist eine wunderbare Gelegenheit der Integration. Da müssen alle hin und da sind sie alle beieinander und da lernen sie alle das Gleiche und werden eigentlich auch alle, zumindest von den Lehrern, gleich behandelt. Ja. Aber was da für ein Druck oft aufgebaut ist, und das war auch mir nicht bewusst, zum Beispiel, dass wenn ein muslimisches Mädchen in manchen Gegenden ohne Kopftuch in die Schule kommt, dann wird sie nicht von den christlichen oder atheistischen, was auch immer, für Mitschülern damit irgendwie konfrontiert oder auch die mit, sondern dass sich die eigenen muslimischen Schulkollegen machen Druck. Ja. Also das ist eine Dimension, die oft von außen nicht wahrgenommen wird und was die Dinge so kompliziert machen, auch so bei dem Besuch der Moscheen, ja, was dort gesprochen wird, wissen es in Wahrheit wirklich immer noch nicht. Also das heißt, haben wir ja, also ich zum Beispiel oder Sie, überhaupt keinen Zugriff drauf. Und das ist das große Versagen eigentlich, dass man da noch zu wenig hineinwirken kann oder immer weniger hineinwirken kann und sich die Dinge da wahnsinnig aufschaukeln. Also es ist viel komplexer.
Ich glaube, wenn man sagt, man muss sich das direkt und ehrlich anschauen, Herr Kasim, ist es nicht so, dass wir einfach doch relativ große Gruppen von Zuwanderern haben, die aus muslimischen Kulturkreisen kommen und die Vorteile eines Lebens im Westen genießen wollen und ihn gleichzeitig für moralisch verkommen halten?
Doch, das ist leider so. Dieser Widerspruch ist da, den stelle ich fest, den stellen wir alle fest, wenn wir sehen, wie viele Leute beispielsweise Herrn Erdogan wählen mit Wurzeln in der Türkei. Ja, also über 60%, in Österreich sogar über 70%, wenn ich das richtig weiß. Das halte ich für äußerst kritikwürdig, ja, in einem freien Land zu leben, die Vorzüge einer Demokratie zu genießen, aber zu Hause einen Autokraten zu stärken.
Kann man dann sagen, das ist unsere schlechte Gastarbeiterpolitik gewesen?
Nein, deswegen sage ich, also ich meine, es ist, das Problem ist wahnsinnig vielschichtig. Es gibt eben nicht eine einfache Lösung. Das eine ist, man muss sehr viel mehr für die Integration tun, Wohnungsbaupolitik ist, da stimme ich Ihnen übrigens zu, in Wien funktioniert das sehr gut. Ja, es gibt da keine Ghettos.
Sehr gut, würde ich nicht sagen, aber gut. Man bemüht sich
und ich finde, ne, ich sage
das besser noch als anderswo.
Ich sage das als jemand, der Berlin und Hamburg kennt, ja. Das ist schon hervorragend hier in Wien. Aber also das ist eine Facette, eine andere Integrationsarbeit, Wohnungsbaupolitik. Aber natürlich, also wenn ich höre, dass eine jüngste Umfrage 40% aller Menschen mit Wurzeln in der Türkei in Österreich sagen, sie haben ein Problem damit, Schwule und Lesben, Homosexuelle in der Öffentlichkeit zu sehen, dann ist das ein Problem. Das ist ein Problem. Das passt nicht in diese Gesellschaft. Und ich möchte so etwas auch nicht, dass Leute so sind. Das heißt, was unser Fehler ist, ist, dass wir denen nicht widersprechen, dass wir da nicht die Auseinandersetzung suchen. Wir müssen dann den Leuten widersprechen und sagen, hört mal, so geht das nicht. Genauso wie wir den Eltern widersprechen müssen, die sagen, mein Kind darf nicht neben einem kurdischen Kind sitzen oder meine Tochter darf nicht ohne Kopftuch in die Schule. Da muss man als Lehrer, Lehrerin die Auseinandersetzung suchen. Das ist heikel.
Dann haben wir in Deutschland aber gleich wieder die Debatte über kulturell akzeptierenden Umgang. Ja. Und das ist immer schwer zu trennen. Aber auf der einen Ebene, wo es um wirklich essentielle eigene Werte geht, muss man widersprechen. Aber bei anderen sollte man dann akzeptieren, dass beispielsweise Mädchen dann nicht zum Schwimmunterricht kommen oder nur im Burkini oder Ähnliches. Man darf sich da aber, glaube ich, auch nichts vormachen. Der Islam, gerade der orthodoxe Islam, wird zu einer Projektionsfläche für den Stolz, für die Achtung, die man in der eigenen Lebenswirklichkeit nicht hat. Nicht
bekommt, ja.
Und wir haben die kuriose Situation in Deutschland, dass wir aggressive Moscheevereine haben, dass wir einen aus dem Iran finanzierten Islamverein in Hamburg haben, die alle relativ frei und ungehindert arbeiten können. Und die liberalen Moscheen von Seyran Ateş in Berlin beispielsweise stehen unter Polizeischutz, weil sie von eigenen von Muslimen attackiert werden. Ich war vor einigen Jahren mit dem damaligen Unionsfraktionschef in Kairo und der dortige Imam an der Tahrir-Universität gilt so ein bisschen als eine Instanz. Der Islam kennt ja keine zentrale Papstfigur oder Ähnliches. Und der sagte ganz klar, wir wollen keinen Euro-Islam. Also das ist eure Idee, aber wir wollen einen starken Islam, der soll so bleiben, wie er ist. Und wir wollen ihn als Bastion gegen eure Ungläubigkeit. Also diese EKD-Verwässerung, dieses wir sind offen für alles Schöne, wir segnen alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, wollte er dezidiert nicht. Und ich glaube, dass das bislang auch nicht gelungen ist, etwas in der Richtung zu etablieren.
Aber ich glaube, das ist auch eine Frage, wie definiert man Integrationspolitik? Also ich glaube, da reden wir teilweise aneinander vorbei, weil für mich ist es selbstverständlich, dass Integrationspolitik zum Beispiel auch bedeutet, dass es hier starke Frauenrechte gibt und dass Frauen hier gleichgestellt sind. Das bedeutet, dass wenn ich eine gewisse Haltung habe, jetzt als Patriarch zu Hause, dass ich mir denke, ich sperre meine Frau zu Hause ein, ich sage ihr, wie sie sich anziehen darf und ich bin dafür verantwortlich, dass meine Frau kein Deutsch kann, weil die soll ja auch gar keine sozialen Kontakte haben, dann ist das ein Fall für Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen. Wenn es in Schulen Mädchen gibt, die 10, 12, 13 Jahre alt sind und die dürfen nicht am Turnunterricht teilnehmen oder die müssen Kopftücher tragen, dann ist das für mich Teil der Bildungspolitik und dann ist das für mich auch
was... Muss man das erzwingen, würden Sie sagen?
Ja, natürlich. Das ist auch Teil der Integration. Wir haben Rechte, wir haben Gesetze, es gibt Frauenrechte in Österreich und die müssen geachtet werden. Und genauso wie es geachtet werden muss, dass man keinen Diebstahl begehen darf.
Das ist eine heikle Geschichte. Ich teile das ja nur... Unsere freiheitliche Demokratie ist nicht so strukturiert, dass wir in die private Lebensführung der Menschen eingreifen. Aber
Sportunterricht und Unterricht an Schulen ist nicht die private Lebensführung.
Das stimmt, aber Sie haben ja auch erwähnt,
die
patriarchalen Strukturen und so weiter.
Gewalt, wenn eine Frau zu Hause geschlagen wird?
Sobald es justiziabel wird, geht es. Aber in die Lebensweise, in so Milieukulturen greifen wir nicht ein, würden wir uns auch gegen verwahren, wenn mir jemand jetzt sagt, hier, also deinen Vorgarten hast du 3 Millimeter zu schneiden.
Was ist denn das für ein Vergleich? Ich rede von Gewalt zu Hause und ich rede davon, dass eine Frau nicht arbeiten gehen darf und wieder rasen.
Aber bleiben wir bei dem milderen Beispiel, also nicht Gewalt, bei dem milderen Beispiel, was ja oft vorkommt, dass aufgrund der patriarchalen Familienstrukturen Frauen nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden können, zum Teil auch nicht Sprachkurse machen, weil nämlich die Männer in diesen patriarchalen Strukturen und Familien das nicht wollen. Das muss verpflichtend sein. Das muss verpflichtend sein. Wie erzwingt man das?
Ja, zum Beispiel über Sozialleistungen. Also für uns ist es selbstverständlich, dass wir einen Mutter-Kind-Pass haben und wenn man die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen nicht fristgerecht macht, dann sind 1.300 Euro von der Familienbeihilfe weg. Ist für uns selbstverständlich. Warum soll es nicht auch selbstverständlich sein, dass wenn zum Beispiel die Mutter seit 30 Jahren hier lebt und immer noch kein Deutsch kann, weil sie de facto nicht raus darf und weil sie ohne die Kinder nicht mal einkaufen gehen darf und der 6-jährige Sohn für die Mutter beim Arzt erklärt, was die Mutter für eine Krankheit hat oder der 6-jährige Sohn de facto über die Mutter befehlen darf, dann kann man das genauso über Sozialleistungen angehen, meiner Meinung
nach. Sozialleistungen ist, glaube ich, ein wirklich gutes Stichwort. Wenn wir über Migration, über Flüchtlinge und auch über die Aufnahmegesellschaft tun, dann ist ja jedenfalls ein realistischer Blick gut. Und ich schlage vor, dass wir uns einen kurzen Beitrag zu diesem realistischen Blick auf das, was uns erwarten könnte, kurz machen.
Den Fachkräftemangel durch Zuzug beheben. Das ist die Forderung vieler Experten. Doch obwohl der Zuzug nach Österreich ungebremst hoch ist, hat das auf den Fachkräftemangel kaum Einfluss. Im Gegenteil. Migranten in Österreich sind laut einer neuen OECD-Integrationsstudie besonders stark von Armut bedroht und müssen eher vom Sozialstaat gestützt werden, statt in diesen einzuzahlen. Vor allem Zugezogene aus dem Mittleren Osten, Russland oder der Türkei haben große Probleme, sich am Arbeitsmarkt zu integrieren. So liegt die Arbeitslosigkeit bei Afghanen in Österreich bei 21,8%, bei Syrern sogar bei 37%. In Dänemark geht man mit strengen Maßnahmen gegen den Zuzug ins Sozialsystem vor. Etwa mit verpflichtenden Sprachkursen und der Kürzung von Sozialleistungen. Muss auch Österreich nachziehen?
Frau Waldeskirchen, das österreichische Sozialsystem ist ja nach Corona, nach der Energiekrise im Gefolge des Krieges und auch der Teuerung, die auch damit zu tun hat, relativ angespannt. Glauben Sie, dass wir dann auch dieses Zahlenproblem, das Herr Schuler angesprochen hat, bekommen, das mit wie viel Zuzug dieser Art verträgt, glauben Sie, Österreich, bevor wir dann tatsächlich in eine Phase sozialer Spannungen kommen, die vielleicht ungemütlich ist?
Also ich denke mal im Vergleich zu 2014, 15, wo wir das erste Mal, also sagen wir so, wieder mal über das Thema groß diskutiert haben, hat sich doch einiges geändert in der Lage. Und da finde ich nicht, dass wir sagen, wir haben so viel Wohlstand, dass wir jetzt da genug davon hergeben können, sondern das ist ja sehr ungleich verteilt, auch in unserem Land. Das heißt, die Verteilungskämpfe werden auf jeden Fall größer, abgesehen einmal schon von der Zuwanderung. Das heißt, es führt zu sozialen Verwerfungen, immer noch mehr Verwerfungen, es führt zu Kämpfen, gerade am unteren Rand, ich habe es schon erwähnt. Und da ist eigentlich die Frage des Vertragens immer auch eine rein subjektive. Also wenn ich in einer sehr gut gestellten Position bin, wo ich jetzt nicht unbedingt die Konkurrenz von Zuwanderern zu fürchten brauche, kann ich das etwas lockerer und entspannter sehen und sage, naja, müssen wir halt, ja, es ist unsere Verpflichtung. Als wenn ich ohnehin schon in extrem prekären Verhältnissen lebe, da die Toleranzschwelle sinkt und das spürt man ja auch ganz deutlich, man braucht sich nur die Umfragen überall anzusehen. Also das heißt, Vertragen ist natürlich immer auch eine Frage der Zahl, es ist auch eine Frage der Verteilung, aber nicht nur. Und da ist natürlich die Frage, ich importiere, auch wenn ich sage, ich mache jetzt einen geregelten Zuzug, ist das ja auch nicht so einfach, denn Schlüsselarbeitskräfte, sagt sich leicht, wir brauchen mehr Pflegekräfte, also schicken wir jetzt ein Flugzeug, weiß ich nicht, nach Indien und holen uns die. Finde ich erstens einmal auch ein bisschen einen menschenverachtenden Zugang, weil das haben wir in den 70er Jahren, Sie haben es schon angesprochen, einen Fehler gemacht, dass wir gesagt haben, wir brauchen Arbeitskräfte und gekommen sind Menschen. Ja. Und auf der anderen Seite ist das ja nicht so einfach, denn wenn ich sage, ich habe eine Diplom-Krankenschwester, die muss einmal sehr gut die Sprache können. Stellen Sie sich vor, die kann das nicht gut. Ja. Dann versteht die Patienten nicht. Sie hat das technische Know-how nicht, weil halt natürlich auch die Medizin in unterschiedliche Anforderungen. Das zieht sich doch alle Bereiche. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die dann zum Beispiel aus Syrien gekommen sind. Ich kenne einen Fall von einer Dame, die ist in Syrien 2015 vor dem Krieg geflohen und war Juristin. Eine erfolgreiche Anwältin. Was macht die in Österreich mit ihrem Wissen? Die hat sich jetzt mühsam umschulen lassen auf Kindergartenpädagogin und das hat auch lang genug gedauert, obwohl sie sehr bildungsaffin ist. Also das ist ein Prozess, der ist kompliziert, der ist nicht einfach und mal Fingerschnippen geht es gar nicht. Und ich denke schon, da hat man auch die Verpflichtung, sich zuerst einmal die anzuschauen, die hier sind, weil sonst läuft das ja alles doppelt. Und das System wird das wird es nicht mehr lange tragen.
Das heißt, Sie sind dafür, weiteren Zuzug zu reduzieren, um sich mehr konzentrieren zu können darauf, also auf die Integration der Menschen, die schon hier sind.
Das ist es so auch ein menschlicher Zugang, weil ich kann nicht sagen, die sind jetzt einmal da, jetzt sind sie mal da, jetzt füttern wir sie halt durch, weil sie schon mal da sind und dann den Rest holen wir uns aus der ganzen Welt zusammen. Weil die fehlen auch dann dort, wo sie herkommen. Das wird ja auch immer vergessen.
Herr Kasim, laut dem aktuellen Demokratiewahrnehmungsindex, so schön heißt es, ist den Österreichern die Reduktion von Migration wichtiger als den Menschen in anderen Ländern. Können Sie das gut nachvollziehen? Nämlich aus dem auch, was Frau Waldeskirchen gesagt hat, dass wir in einer Situation leben, in denen die Spannungen sagen, am unteren Rand der Gesellschaft oder Konkurrenzkampf auch um nicht so qualifizierte Arbeitsplätze größer ist, dass man sagt, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht uns sozusagen auch soziale Verwerfungen einhandeln, mit denen wir dann schwer zurechtkommen. Man verbindet sie dann immer mit den rechtspopulistischen Parteien. Die FPÖ ist in Österreich derzeit in allen Umfragen die Nummer eins. Die AfD, glaube ich, liegt bei 19% bundesweit. Derzeit in Deutschland. Die Frage ist, finde ich die interessante Frage, ist das so, weil die Menschen tatsächlich diese Sorgen haben und die anderen politischen Parteien die nicht ernst nehmen? Oder gibt es diese Haltungen bei der Bevölkerung, weil die einfach Opfer von irgendeiner Propaganda von rechtspolitischen Parteien sind?
Also Ich bin ja jemand, der in vielen Ländern gelebt hat, in Pakistan, in der Türkei. Ich bin Deutscher, gebürtiger Deutscher und lebe jetzt seit 7 Jahren in Österreich. Und ich kann schon mit einiger Überzeugung sagen, Österreich ist ein Land, dem es sehr, sehr gut geht. Sehr, sehr gut geht. Und ich glaube, dass da sicherlich auch Befürchtungen sind oder zumindest der Gedanke, ich will es mal positiv formulieren, man versucht natürlich, dass es auch weiterhin in diesem Land so gut geht. Ja? Und man weiß, Zuwanderung bedeutet eben auch Herausforderungen, das kostet, das heißt eben, wir müssen teilen, wir müssen unseren Wohlstand auch teilen und so weiter. Auf der anderen Seite sagen aber auch alle Umfragen und alle Studien, wir brauchen Zuwanderung. Und das Gefährliche ist ja, die ganze Zeit, jetzt reden wir ja schon eigentlich darüber, wie können wir Zuwanderung stoppen, wie können wir Asyl stoppen, wie können wir...
Oder regulieren.
Aber es hat immer diesen eigentlich negativen Ton. Und der Punkt ist immer, wir brauchen Leute. Und glaubt irgendjemand ernsthaft, ein gebildeter Pakistaner, Afghane, Inder, was auch immer, kommt freiwillig nach Deutschland oder Österreich? Erstens ist da die sprachliche Hürde. Und zweitens merken die doch schon, dass es eigentlich so dieses, wir wollen das nicht. Also das ist schwierig. Ich glaube, wir müssen auch da, wenn wir wirklich Leute haben wollen, die wir hier brauchen.
Aber die Arbeitsmarktdaten zeigen natürlich, dass die Menschen, die jetzt gekommen sind, die Qualifikationen, ja, die wir brauchen, nicht haben.
Ja. Also die Fachkräftelücke ist in den letzten Jahren immer noch weiter gewachsen, trotz eines, Nettozusaldos von 4 Millionen zusätzlichen Menschen. Das heißt also, man kann nicht einfach Mensch gleich Zuwanderung gleich qualifizierte Zuwanderung setzen. Wir haben einmal die Schutzmigration und wir haben einmal die Fachkräftezuwanderung und die funktioniert zumindest bei uns in Deutschland überhaupt nicht. Das hat Gerhard Schröder schon Anfang der 2000er Jahre mit einer Blue Card mal versucht, hat nicht funktioniert.
Die Rot-Weiß-Rot-Card bei uns ist ähnlich
erfolgreich. Letztes Jahr ging es im Sommer darum, einige Hilfskräfte aus der Türkei anzuwerben, die an den Flughäfen das Gepäckchaos beheben helfen. Und auch das hat nicht funktioniert, weil die Brutto-Netto-Spanne einfach nicht attraktiv ist. Du verlagerst nicht deinen Lebensmittelpunkt um mehrere tausend Kilometer, um dann irgendwie ein paar hundert Euro zu verdienen. Und das andere Problem ist, dass die Sozialsysteme natürlich auch an Grenzen stoßen. Das denkt man immer nicht, weil das Sozialsystem ist irgendwo unsichtbar und am Ende hat es immer geklappt. Aber man muss sich einfach klar machen, dass Migranten beispielsweise die Krankenversicherung immer aus staatlichen Mitteln bezahlt bekommen. Das heißt, da schieben wir aus dem Steuersäckel dann in die Krankenkasse. Den Krankenkassen geht's gut, weil die kriegen ihren Beitrag. Aber wir müssen die Rentenkassen bezahlen und wir haben in Deutschland unterhalb von knapp 50% Ausländer, die nur in sozialversicherungsbeschäftigten Verhältnissen arbeiten. Davon sind vieles einfache Hilfstätigkeiten, die dazu führen, wenn man das über längere Strecken macht, dass man wieder in die Grundsicherung fällt, weil man keine Rentenanwartpunkte erwirbt.
Also wenn man es grob sagt, dann müssen wir sagen, das, was Herr Schuler sagt und was wir vorhin schon irgendwie auch angedeutet haben, ist, wir haben Migration, aber wir haben die falsche Migration.
Schwierig, ich würde das so nicht unterschreiben, weil was ist falsch? Ich meine, es sind Menschen, die kommen aus Gründen. Es kommen auf jeden Fall oft nicht Menschen, die wir brauchen für bestimmte, mit bestimmten Qualifikationen. Aber Sie hatten vorhin noch gefragt, warum das so ist in Österreich und warum das Rechte auf fruchtbaren Boden fällt, gerade in Österreich. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir diese Debatte oft den Rechten überlassen. Also, dass wir auch nicht vernünftig darüber reden. Und ich sehe aber auch schon, die Gefahr besteht, wenn man versucht, darüber vernünftig zu reden, landet man sehr schnell in der rechten Ecke. Also, wenn man sagt, gerade auch so eine Frage, wie Sie sie gestellt haben, wenn man diese Frage stellt, gilt man als rechts. Mhm. Ich finde aber, man muss darüber reden und diskutieren. Und wir alle müssen darüber reden. Und zwar in einem definitiv konstruktiven Sinne, einem menschenfreundlichen Sinne. Eigentlich wollen, dass wir Menschen helfen und dass die Menschen hierher kommen und dass wir es vernünftig...
Aber das Menschenfreundliche galt über Jahrzehnte, gerade auch in der Stadt Wien und gerade auch von den Sozialdemokraten und Grünen in Wien galt das Menschenfreundliche darüber reden, indem man gesagt hat, es gibt dieses Problem gar nicht. Und das hat möglicherweise das Problem erst geschaffen.
Aber das ist ja genau falsch. Das ist ja genau der Fehler. Also auf der einen Seite wird geredet, das ist alles eine Gefahr, die kommen, nehmen uns das Geld weg, liegen uns auf den Taschen, nehmen uns die Arbeitsplätze weg, sind alles Verbrecher und Islamisten. Auf der anderen Seite, es gibt keine Probleme, Grenzen nieder.
Und Migration ist momentan eigentlich gar kein Problem. Die Leute sehen es nur anders.
Das ist ein Unsinn. Also, was ich bei Herrn Babler schon ganz gut finde, ist, dass seitdem er jetzt SPÖ-Chef ist, auf eine interessante Art und Weise, wie man bis in Sri Lanka und Uruguay auch drüber gesprochen hat, Glückwunsch. Aber was ich wirklich ihm schon anrechne, ist, seitdem der im Amt ist, wird nicht mehr über Ausländer geredet, sondern man redet auch jetzt wirklich über inhaltliche Themen, wie eben Armutsbekämpfung, Gerechtigkeit und so weiter. Das finde ich schon ganz gut. Aber zu sagen, sagen, Ausländer und Migration und so weiter wäre kein Thema, das ist natürlich falsch. Und genau das ist aber der Punkt. Wenn man das sagt und die FPÖ kommt und redet aber ständig davon, dann überlässt man denen das Feld. Man muss vernünftig und konstruktiv darüber reden. Wir alle.
Ich würde so gerne einhaken, weil ich stimme Ihnen auf jeden Fall zu, wenn es darum geht zu sagen, wir reden ausschließlich defizitorientiert und negativ darüber. Und eben, ich finde alleine schon die Frage, was können wir tun, um Menschen fernzuhalten, ich halte sie für wenig realistisch. Weil in Wirklichkeit, es gibt die Option nicht. Es werden Menschen kommen, das wird so weitergehen. Das können wir uns nur eingestehen. Aber ich habe einen wichtigen Punkt, den ich ergänzen möchte. Nämlich auch der, früher war es ja einmal selbstverständlich, dass Unternehmen die Arbeitskräfte, die Fachkräfte, die sie haben wollen, auch ausbilden. Deswegen ist in Österreich zum Beispiel die duale Ausbildung, die Lehre, erfunden worden. Das war jahrzehntelang ein Erfolgsmodell, das hat wunderbar funktioniert. Irgendwann haben Unternehmen aber gesagt, warum sollen wir eigentlich die jungen Menschen ausbilden? Wir hätten gerne, dass es Fachhochschulen gibt, wir hätten gerne, dass es berufsbildende höhere Schulen gibt, ergo, wir hätten gerne, dass der Staat das übernimmt. Also wir wollen gerne die eierlegende Wollmilchsau, wir wollen den perfekt ausgebildeten jungen Menschen, am besten noch mit 25 Zusatzqualifikationen, aber investieren wollen wir dafür nicht, wir wollen nicht dafür verantwortlich sein, sondern wir wollen, dass die Menschen top ausgebildet zu uns kommen. Das spielt sich so natürlich nicht. Und wenn wir wissen, wir haben einen Fachkräftemangel in ganz vielen Bereichen, wenn wir wissen, gerade in den Berufen, wo es eigentlich die Lehrausbildung geben sollte, wie die ganzen handwerklichen Berufe, die technischen Berufe, aber zum Beispiel auch im Bereich der Gastronomie oder im Bereich der Pflege und des Gesundheitswesens, dann muss man halt schon noch sagen, dass Unternehmen vielleicht auch wieder einen Beitrag leisten müssen und wieder mehr investieren müssen in ihr eigenes Personal. Wenn ich als Unternehmen Fachkräfte haben will, dann muss ich Ausbildungsmöglichkeiten anbieten. Und
sehen zu sagen, Sie, zu uns kommen die falschen Kontext Menschen.
Ja, natürlich, weil der Zugang nicht der sein kann, wir suchen uns jetzt die richtigen Menschen für uns aus und die anderen Menschen sind böse und schlecht und die wollen wir nicht und was mit denen passieren soll, darüber reden wir nicht, sondern es muss natürlich der Zugang auch sehr sein, dass es auch in der Verantwortung der Unternehmen liegt, diese Menschen adäquat auszubilden, damit sie dann die Fachkräfte haben, die sie brauchen. Und das sind natürlich auch die Menschen dabei, die jetzt auch hier sind, die jetzt zum Beispiel diese Ausbildungen gar nicht erhalten. Im Pflegebereich müssen Menschen sehr viel Geld dafür ausgeben, dass sie Pflegefachkraft werden können. Das ist doch verrückt. Ein Lehrling verdient ein Taschengeld. Man kann doch keine Lehre mehr machen, wenn man über 30 ist, wenn man Kinder hat. Das sind doch Bedingungen, da kann doch kein erwachsener Mensch mehr einen Lehrberuf ergreifen.
Und dann wundern wir uns, dass wir keine Fachkräfte haben. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe einen Menschen, den muss ich erst einmal alphabetisieren. Dann muss er die Sprache lernen. Dann ist er womöglich schon ein Erwachsener. Als Erwachsener tut es sich halt schwerer, das alles neu zu erlernen. Und dann noch eine Spezialausbildung zu machen, das dauert halt schon sehr lang. Das
können ja nicht die Firmen auch nicht stemmen. Aber wir haben ja nicht nur Menschen, die nicht arbeiten, die alphabetisiert werden müssen.
Also aber es gibt sie auch nicht.
Also ja, natürlich gibt es sie auch.
Also an Lehrstellen mangelt es im Augenblick in Deutschland nicht. Es kann sich jeder bewerben. Nur wenn jemand kein Deutsch spricht, wenn jemand nicht schreiben kann oder kein Deutsch schreiben kann, wird es einfach für eine Klempnerlehre schwierig. Wir haben dann das Problem der Überakademisierung. Das ist eine ganz andere Geschichte, dass keiner mehr Koch lernen will und so weiter. Das kann man alles machen. Trotzdem muss ich einfach mal ganz klar sagen, überall in der Welt funktionieren Grenzen. Sie können nicht einfach an der Grenze irgendwo durchspazieren. Wir haben die Grenze
USA, in Mexiko zum Beispiel.
Absolut, absolut. Versuchen Sie mal, darüber zu kommen. Ja, und Amerika versucht dann alle paar Jahre wieder zu legalisieren. Die Grenze Weißrussland zu Russland haben wir dicht gekriegt. Polen, Weißrussland, das geht schon. Also Grenzen funktionieren schon. So zu tun, als sei man willenlos ausgeliefert, halte ich für ein bisschen
albern. Wenn man keinen humanitären Anspruch hat, wenn man kein Wertefundament hat und wenn man sagt, es ist einem egal, dass man eine Mauer baut und am besten noch auf die Menschen
schießt. Gerade weil man einen humanitären Anspruch hat.
Wenn man sagt, man schmeißt Säuglinge ins Meer, wenn man sagt, Frontex ist eine legitime Option.
Sie fallen dann immer gleich in irgendwelche Extreme. Also ich denke, wir sollten uns gegenseitig den humanitären Anspruch nicht absprechen. Der ist bei allen da. Wir suchen nur nach anderen Wegen, wie wir das Ganze effizient hinbekommen. Und wenn Sie sagen, Menschen, die falsche Migration, das klingt mir zu grausam, das ist das Einwanderungsprinzip von Kanada. Kanada hat Kontingente für humanitäre Migration und dann nehmen die 10.000 Afghanen und danach der 10.000 Erste kommt nicht mehr. Die Welt kann man ja sicher nicht backen. Man kann ja nicht einfach sagen, wir nehmen alles auf und dann bilden wir die alle zu Fachkräften aus.
Das habe ich doch nie gesagt. Mir wird die ganze Zeit fälschlicherweise in den Mund gelegt. Ich sage, alle sollen kommen, das sage ich nicht. Was ich sage ist, wenn man möchte, dass es tatsächlich keine Fluchtgründe gibt, dann muss man dafür sehr viel Geld in die Hand nehmen und dann muss man dafür sehr viel tun. Das tun wir aber nicht. Also sind wir mitverantwortlich dafür, dass Menschen zu uns flüchten. Das ist einmal das eine, was ich sage. Mir wäre es am liebsten, dass niemand
flüchten muss. Das stimmt eigentlich nicht zu.
Nein, weil davon sind wir halt weit entfernt. Also das kann man bei einem kleinen Bereich, wo es um wirtschaftliche Dinge geht, kann man das tun, indem man Wirtschaftsförderung macht. Aber ich meine, wenn ich alleine Pakistan mir anschaue, 240 Millionen Einwohner, das muss man sich mal vorstellen, 240 Millionen Einwohner, da gibt es wirtschaftliche Probleme, das ist ein Klimathema, das ist ein riesiges Problem. Aber das größte Problem dort ist die Verfolgung von Minderheiten. Das ist ein radikaler Islamismus, der immer größeren Raum greift. Das werden wir nicht lösen. Wir können das höchstens lösen, indem wir immer wieder auf unsere Werte pochen und sagen, wir akzeptieren das nicht. Das setzt aber voraus, dass man dann auch eine vernünftige Außenpolitik macht und eben mit bestimmten Ländern dann eben keinen Handel mehr betreibt, zum Beispiel.
Ich möchte das, was Sie vorher gesagt haben, dass man vernünftig redet, es nicht anderen überlässt und dass es dann so, aber auch so gewisse Probleme in der öffentlichen Auseinandersetzung gibt, dass man den Eindruck hat, gewisse Dinge kann man gar nicht mehr sagen, ohne dass man in ein anderes Eck gesteckt wird. Und das zweite Thema, mit dem wir uns noch beschäftigen wollten, weil es ein bisschen was durch diesen vereitelten Anschlag auch damit zu tun hat, ist die Pride. Also das waren junge Menschen, die aufgrund ihres Herkommens und ihrer, wenn man so will, religiös-kulturellen Radikalisierung gesagt haben, das ist sozusagen der verkommene Westen, die Regenbogenparade zeigt, das ist der verkommene Westen. Jetzt gibt es aber auch Kritik an dieser Veranstaltung, nicht nur von islamistischen Jungterroristen, sondern zum Beispiel auch von der FPÖ oder vom FPÖ-Chef. Und da könnte man auch sagen, warum ist das eigentlich so? Es gibt diese Veranstaltung, warum ist jemand, der Kritik übt an Teilen so quasi auch dieser Haltung, warum wird der eigentlich gleich so halb kriminalisiert?
Also was mir aufgefallen ist, und das passt ja heute auch sehr gut zu dieser Themenauswahl, es ist sehr interessant, dass zum Beispiel in Österreich, und das ist glaube ich in Deutschland nicht anders, sich sehr stark die Grünen und linke Parteien für die Rechte Homosexueller, die haben das ja quasi jetzt gepachtet, also ganz Wien ist ja jetzt Regenbogen, die machen natürlich damit auch ein politisches Programm und ist ja auch interessant als Wählerschicht und natürlich hat das auch wirtschaftliche Gründe, aber es ist eben quasi ihr Anliegen. Und gleichzeitig schaut man nicht hin, wir haben es gerade vorhin diskutiert, bei radikal-islamistischen Tendenzen, wo natürlich das auch dazugehört. Sie wissen ja auch, dass in etlichen dieser Länder, Herkunftsländer, Homosexualität also strengstens bestraft wird und das also überhaupt gar nicht geht. Das heißt, das passt ja alles überhaupt nicht zusammen. Und dass es hier mal kracht, oder Gott sei Dank nicht gekracht hat, aber dass hier massive Konfrontationen aufgebaut werden, das ist ja ganz klar. Also ich wundere mich, dass es jetzt viele überrascht. Und ich denke mal, es muss bei diesen Veranstaltungen, ich bin eine Verfechterin dessen, dass in einem freien Land unbedingt jede Gruppe auch laut, auch provokativ ihre Anliegen artikulieren soll, darauf aufmerksam soll, auf ihre Wünsche und was auch immer. Aber wo ich schon eine Grenze sehe, und das hat sich heuer leider auch gezeigt, ist, dass die zunehmende Instrumentalisierung von Kindern für dieses Anliegen, das ist ein Erwachsenenthema. Also da geht es um Sexualität, da geht es um das freie Ausleben von Sexualität und den Lebensentwürfen, ist alles wunderbar, soll jeder machen, unbedingt wie er meint. Das geht um die Würde des Menschen. Aber die findet da ihre Grenzen, wo man die Kinder instrumentalisiert. Zum Beispiel das SOS Mitmensch, das SOS Kinderdorf hier glaubt, jetzt ein Kinderprogramm machen zu müssen. Und ich habe die Presseaussendung mit Verwunderung gelesen. Ja, damit die einen freien Raum haben, die Kinder, und von dort aus nicht im Gedränge die Parade genießen können. Also ich meine, das ist jetzt ja keine Kinderveranstaltung, das ist Erwachsenenprogramm letztlich. Und auch mit diesen ganzen Lesungen und den Besuchen in den Kindergärten, in die Schulen drängen sie. Das halte ich für extrem, das halte ich eigentlich für übergriffig. Und damit, glaube ich, tut sich auch die Gruppe, die hier ihre Anliegen artikulieren will, nichts Gutes, weil sie einfach überziehen. Also das ist nicht gut. Und ich verstehe die Eltern, die sich da dagegen zur Wehr setzen, weil sie sagen, das ist eigentlich nicht etwas, eine Drag Queen, die in einem Nachtclub auftritt. Ja, das passt dorthin, da geht man hin, weil man halt sich unterhalten will als Erwachsener. Aber im Kindergarten hat diese Überbetonung des Sexualisierten, das Überbetonung der Sexualität eigentlich nichts verloren. Also das halte ich schon für eine problematische Wende, die sich jetzt in der letzten Zeit abgewendet.
Also die Kritik zum Beispiel an Lesungen von Drag Queens in Kindergärten, die teilen Sie?
Absolut.
Frau Barmena?
Ich weiß, um ehrlich zu sein, ich kenne keinen Kindergarten, wo Drag Queens auftreten. Aber ich denke mir, wenn hin und wieder ein Clown in den Kindergarten kommt, warum soll nicht auch hin und... Also ich persönlich, meine Kinder würden darin nichts Sexuelles sehen. Ich glaube auch, dass die Pride keine Kinderveranstaltung ist. Da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Ich glaube auch, dass man Kinder nicht sexualisieren soll. Für mich ist es aber auch ein Teil von Sexualisierung, wenn man Kindern zuschreibt, dass sie Dinge als sexuell wahrnehmen, erleben, von denen ich eben glaube. Und eben, ich denke jetzt an meinen 6-jährigen Sohn. Wenn der eine Drag Queen sieht, der weiß nicht, was das ist, der glaubt, das ist ein Clown und der findet das lustig. Ich würde mit ihm jetzt nicht auf eine Drag Queen Lesung gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass er sein Leben lang traumatisiert oder schwer geschädigt wäre dadurch, dass er sowas mal mitbekommt, sondern ich glaube, wenn die Drag Queen das gut machen würde und lustig vortragen würde, würde er lachen und wenn nicht, dann nicht.
Also ich habe in der Schule, an die mein Sohn geht, war jetzt auch niemand, der da gelesen hat, aber wenn ich mir anschaue, das ist natürlich ein Thema, also es stimmt schon, es ist im Moment sehr präsent, aber ich persönlich finde es gut, dass es so ist, denn wenn man sich die Geschichte der gesamten Community anschaut, wie die verfolgt wurden, wie die bestraft wurden. In Deutschland ist es noch gar nicht so lange her, da war Homosexualität strafbar. Das finde ich schon ganz gut, dass sich das alles ändert, dass sich dein Bewusstsein was ändert. Ich verstehe schon bisweilen ein gewisses Unbehagen, was dann da ist. Also wir waren gerade dabei, eine Schule auszusuchen für unseren Sohn, also eine weiterführende. Da gab es unter anderem eine, da wurde gesagt, dass wir wollen, dass die Kinder mal über ihr Geschlecht in Frage stellen und darüber nachdenken, wer sie eigentlich sind. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann dachte, als Vater, nein, das ist nicht die Aufgabe von euch Schule und Lehrerinnen und Lehrern, sondern das ist... Das geht euch nichts an. Wenn aber die Aussage ist, wir wollen mal den Kindern klar machen, es gibt halt nun mal unterschiedliche Gender, es gibt unterschiedliche Sexualität und das ist auch in Ordnung so. Wir verfolgen die Leute nicht, wir beschimpfen sie nicht und schon gar nicht bestrafen wir sie dafür. Es gibt immerhin noch, ich weiß nicht, wie viele Länder, wo Menschen umgebracht werden dafür, es ist Todesstrafe. Das ist, wenn das thematisiert wird, das finde ich richtig und gut.
Aber da sind wir doch genau beim Punkt. Da ist ja, also jeder soll so leben, wie er gerne möchte, das ist, glaube ich, unbestritten. Aber es sind halt ein paar Radikalinskis in dieser Bewegung, die wollen missionarisch unterwegs sein. Die wollen bei den Kindern ansetzen, um deren Geschlechterrollen möglichst früh aufzuweichen, damit die gleich schon mal überlegen, könnte es nicht auch irgendwas anderes sein. Das sind Leute, die dann auch propagieren, dass man möglichst früh mit Pubertätsblockern unterwegs ist, um da keine Festlegungen zu finden. Und ich finde, da, wenn so eine Bewegung in den öffentlichen Raum tritt und Regeln für die gesamte Gesellschaft machen will oder irgendwie in das Gesellschaftsgeflecht eingreifen will, dann wird es eine politische Debatte. Das wird bei uns im Parlament ausgetragen, das wird in öffentlichen Debatten ausgetragen. Und da kann man auch Nein dazu sagen. Und das ist genau das Problem, wo die dann sehr, sehr dünnhäutig agieren und erklären, wir sind Minderheit, wir sind betroffen und wer sich uns entgegenstellt, ist in irgendeiner Weise phob. Und das kann es in der Tat nicht sein. Es kann nicht sein, dass in Berlin eine Vorlesung an der Humboldt-Universität abgesagt werden muss, weil sie bedroht wird. Es kann nicht sein, dass von Transaktivisten...
Also, weil die Frau hat gesagt, es gibt zwei biologische
Geschlechter. Wegen zwei Geschlechtern. Es kann nicht sein, dass Transaktivisten den Eingangsbereich des Privathauses von Bundesjustizminister Buschmann einschlagen und beschmieren, weil ihnen das Selbstbestimmungsgesetz nicht weit genug geht. Und man muss sich immer klar machen, es ist eine kleine radikalisierte Minderheit. Der Großteil, auch der Transmenschen, will einfach in Ruhe ihr Leben leben und es ist okay. Aber wenn beispielsweise da der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Herr Lehmann, sagt, als eine Art Vision, in einer Gesellschaft der vielen gibt es kein Normal mehr. Dann heißt das, das ist nichts anderes als die Überwindung des heteronormativen Weltbilds, wie es die Aktivisten so schön formulieren. Das heißt, er möchte die Gesellschaft so umbauen, dass wir irgendwie alle ein großes Eins sind. Das kann man wollen, das ist ihm völlig unbestritten, aber ich muss es nicht auch wollen. Und diese Debatte wird meistens nicht geführt, weil sie von der anderen Seite sofort mit dem Verweis unterbunden wird, ich würde irgendwelche emanzipatorischen Rechte einschränken wollen. Will ich nicht. Ich will nur darüber reden, was wir als Gesellschaft machen wollen. Und es ist eine sehr kleine Minderheit.
Das ist auch unsere Rolle hier. Wir wollen über alles reden, was die Gesellschaft betrifft und was die Einzelnen machen wollen. Und jeder soll tatsächlich machen können, was er will. Und jeder soll auch die Meinung haben können, die er will. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Sonntag bei Links, Rechts, Mitte.